Ich hasse es, für Toiletten zu bezahlen. Ich habe überlegt, ob das vielleicht der beste Anfang einer Predigt aller Zeit ist. Ich glaube nicht. Aber es war vielleicht mein Bestes. Aber ich meine das ernst. Ich hasse es. Es ist vielleicht eine kulturelle Sache. Wo ich herkomme, zu bezahlen, um die Toilette zu benutzen, ist undenkbar. Undenkbar. Wahrscheinlich, weil es gewollt ist, dass die Menschen die Toiletten benutzen. Und obwohl das umsonst ist, sind die Toiletten schön und groß und sauber. Deutschland hat keine Toilettenkultur. 70 Cent. 70 Cent auf der Autobahn für die Toilette. Ist nicht diese körperliche Funktion ein menschliches Recht? Und wenn ich kein Geld habe, was dann? Darf ich dann nicht Wasser lassen? Oder muss ich mein Geschäft auf dem Parkplatz oder im Gebüsch machen? Und ich gebe zu, oft habe ich genau das aus Protest bedroht. Und vielleicht ab und zu gemacht. Vielleicht. Aber ich habe damit aufgehört. Mache ich nicht mehr. Ich bezahle jetzt und ich beschwere mich nicht mal deswegen. Nicht mehr. Warum? Was ist passiert? Was ist anders geworden? Möchte jemand vielleicht raten? Nee. Schummeln ist keine Protest. Nein. Ich bin Pfarrer geworden. Ja. Ich bin Pfarrer geworden. Und solches Verhalten, das ist schlecht für den Ruf von mir, von meinem Beruf, für die Kirche, ja sogar für Christus selbst. Ich muss Vorbild sein. Und das fängt mit der Toilette an. Nun, ich wusste nicht, dass heute Familiengottesdienst ist. Als ich dieses Schild am Leinwand gesehen habe, habe ich gedacht, etwas ist mir nicht angekommen. Und ich habe mein Predigt nochmal angeschaut und habe mich gefreut, dass ich nicht so besonders reif bin als Person, dass zumindest mein Einstieg, was ich sowieso geplant habe, jeder, klein und alt, das verstehen kann zumindest. Ja, wir haben dieses gemeinsame Erlebnis. Es war auch der lustigste Anfang für diese Predigt, was ich ausdenken könnte, denn ich dachte, nach so einer Woche können wir ein bisschen Humor gut gebrauchen. Ich hoffe, dass es angekommen ist. Es ist eine wahre Geschichte übrigens, das war nichts da übertrieben oder gelogen. Vielleicht ein Beispiel, wie unser Glauben im Alltag eine Rolle spielt. auch wenn ich gebe zu, die Latte hier ist ziemlich niedrig gehalten. Aber das Thema Vorbild ist unser Text heute. Und das Thema ist wichtig. Leider. Wie unser Verhalten unseren Glauben reflektiert. Wie unser Verhalten unsere Gemeinde oder Christus selbst präsentiert. Das ist ein wichtiges Thema. Und die Gesellschaft hat hohe Erwartungen an uns. Es ist nicht ohne Grund, dass fremde Menschen, die ich nie vorher gesehen habe, bei mir an der Tür klingen, wenn sie etwas brauchen. Geld oder Übernachtung. Ja, es gibt einen Grund, warum die nicht an irgendeiner Tür klingeln. Nein, die klingeln bei mir. Die Kirche muss das tun. Ja, aber du hast nicht geklingelt bei der Kirche. Du hast geklingelt bei mir. Es ist nicht ohne Grund, dass Kardinal Wölki stark kritisiert wurde. Dass er nette Dinge kauft. Oder dass er ein Gutachten zum Missbrauch nicht veröffentlichte. Ich kann nicht zählen, wie oft die Kritik gehört habe an Kirche und Christen von glaubensferne Kirchen, ferne Menschen. Menschen, die mit Glauben und Kirchen gar nichts zu tun haben. Wie oft höre ich Kritik? Ah, die Kirche soll das und das machen. Oder, ah, die nennen sich Christen. Das soll christlich sein. Und ob das fair ist oder nicht, es ist ein Stückchen Wahrheit drin. Wir repräsentieren Christus hier auf Erden. Wenn Menschen uns anschauen, sehen sie Christus. Das steht oft genug in der Bibel und auch, wie gesagt, in unserem Text heute. Paulus schreibt, ich hätte eine andere Übersetzung genommen, wenn ich gewusst hätte, dass es ein Familiengottesdienst ist. Vielleicht haben nicht alle mitgekriegt, aber Paulus schreibt, wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde. Ja. Er, Paulus, und seine Mitarbeiter erweisen sich in allem als Diener Gottes. Sie sind immer fröhlich und geduldig. Egal ob in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, sogar wenn sie geschlagen oder im Gefängnis geworfen werden, geduldig und fröhlich. Die sind gute Menschen, die tun Gutes an anderen. Sie sind freundlich, sie predigen in Wahrheit und in Gerechtigkeit. Und es ist egal, ob die Menschen das anerkennen oder nicht, egal ob die Menschen ihnen glücklich aufnehmen oder Paulus und seine Mitarbeiter beleidigen. Ob sie Erfolge haben oder nicht, sie tun das Richtige. Ihr Glauben ist stark, ihre Hoffnung ist stark, ihr Verhalten ist liebevoll, ungerecht. Paulus ist ein Vorbild. Schön für ihn. Ich glaube, Vorbild sein ist nichts für mich. Ich will kein Vorbild sein. Und um ehrlich zu sagen, ich schaffe das nicht. Vielleicht im Gefängnis, ich habe überlegt. Na, für meine Männer im Gefängnis bin ich vielleicht ein Vorbild, das nehme ich an. Vielleicht für die Toilette benutzen auch. Aber ich habe schon gesagt, das ist die Latte ziemlich niedrig halten. Und ich mag dieses Thema nicht. Dieses Thema macht mich eigentlich ein bisschen unangenehm. Das ist falsches Deutsch. Dieses Thema ist mir ein bisschen unangenehm. Es macht mich vielleicht auch unangenehm. Ich gebe das zu. Unser Text soll uns eigentlich ermutigen. Soll ermutigen. Komm, seid stark. Lass die Welt sehen, wer wir sind. Was Christus mit uns getan hat. Komm. Lass die Welt sehen, wer Christus ist. Lass uns erdulden, wie Christus alles erduldet hat. Und vielleicht früher in mein Leben, früher in meinen Glauben, hätte dieser Text genau das getan. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es hat das auch getan. Es war eine Ermutigung für mich, ein Ansporn für mich. Aber jetzt ist das mehr eine Überforderung für mich. Denn jetzt bin ich auch erfahrener als damals. Und ich weiß, dass ich das nicht schaffe, Vorbild zu sein. Zum Beispiel, ich habe früher im Leben, erwachsen im Leben auch, Gott ewige Treue versprochen. Egal was passiert, Gott, egal wie hart das Leben wird, ich bin bei dir, ich stehe zu dir, ich diene meinem Gott. Aber als das Leben tatsächlich schwer wurde, hart wurde, dann habe ich ihn abgesagt. Ja, ich habe Gott tatsächlich verflucht. Ich habe meine Frau gefragt, ob das geht auf Deutsch, ob man das sagen kann, aber es steht in Hiob 2,9, für die Geschichte kennen. Hiobs Frau sagte zu Hiob: Warum hältst du an deinen Glauben noch fest? Fluche Gott und stirb. Und das war das, was ich gemacht habe. Ich habe Gott verflucht. Gut, aber nicht gestorben. Aber das war kein schönes Erlebnis für mich. Ja. Aber wichtig, wichtig, denn es zeigte mir die Wahrheit, Selbsterkenntnis, was oft unangenehm ist, aber wichtig. Ich weiß jetzt, so toll bin ich nicht. So stark bin ich nicht. So treu, so loyal bin ich nicht. Und mein Glauben auch nicht. Also suchst du ein Vorbild? Hier findest du leider keins. Vielleicht ein Vorbild in hart gelernte Wahrheit, aber soweit ich weiß, niemand sucht ein Vorbild da. Vielleicht bist du anders. Und ich meine das hier ernst und ich lasse auch diese Möglichkeit zu. Vielleicht ist dein Glauben anders. Ich kenne Christen, ich habe einige in meinem Leben kennengelernt, die tatsächlich Vorbilder sind. Also wenn das der Fall ist bei dir, ich hoffe, dass du aufgehört hast zuzuhören nach meinen Einführungen. Und ich sage nur, mach weiter, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Aber für die Versager unter uns, wie ich, die nicht unbedingt von Vorbildqualität sind, was machen wir? Denn die Wahrheit ist immer noch da. Wir repräsentieren Christus, ob wir das wollen oder nicht. Ob wir das können oder nicht. Ob wir das sollen oder nicht. Ja, wir tragen seinen Namen. Die Leute sehen Christen, sie sehen Christus. Aber nicht nur das. Nicht nur das. Wir können ein gutes Stück von diesem Geduld, dieser Hoffnung in allen Situationen gut gebrauchen. Ja, wir können ein Stück davon gut aufnehmen. Besonders im Blick auf Krieg und Elend und flüchtende Menschen, die wir jetzt zu tun haben in den letzten paar Wochen. Was machen Menschen wie ich? Wir sollen Geduld erweisen. Lauterkeit, Erkenntnis, Langmut, Freundlichkeit, ungefärbte Liebe. Wir sollen Freude haben. Auch jetzt in Bedrängnissen und Ängsten. Wir brauchen das, ist keine Zweifel. Besonders jetzt, könnte man argumentieren, vielleicht immer. Aber besonders jetzt, wir brauchen das, aber sind zu schwach, um es aufzubringen. Es ist Zeit, den Anfang unseres Textes anzuschauen. Dort steht, wir ermahnen euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Ja, es geht um Gnade. Es geht um Gnade. Das ist etwas, was mein Versagen in meinem Leben und Glauben mir für immer gezeigt hat. Ich brauche Gnade. Zum Glück haben wir auch Gnade. Wenn nichts anderes im Leben, wenn wir nichts anderes vorweisen können, das haben wir zumindest. Gnade. Gott hat uns nicht angenommen durch unsere Leistung, sondern durch Gnade. Und manchmal hoffen wir, und das ist mein klügster Gedanke in dieser ganzen Predigt, manchmal hoffen wir, dass Gottes Gnade in uns so wirkt und so verändert, dass wir am Ende Gnade nicht mehr brauchen. Ja, jetzt bin ich neu gemacht, heilig, meinetwegen Vorbild. Jetzt brauche ich Gnade nicht mehr. Gott hat mich verändert. Und für manchen ist das vielleicht tatsächlich so. Ja, ich lasse immer noch diese Möglichkeit zu. Ich will das wirklich nicht ausschließen. Aber für die meisten von uns, nein, wir brauchen Gnade immer noch. Immer noch. Wir leben immer noch durch Gnade. Aber das ist nicht schlecht, denn zumindest Gnade ist immer noch da. Es steht hier, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Die Zeit der Gnade ist jetzt. Immer noch jetzt. Die Zeit der Gnade ist immer noch jetzt, genau wie es damals war bei deiner Bekehrung oder was auch immer du erlebt hast mit Christus. Und Paulus schreibt hier, lass die Gnade nicht vergeblich sein. Setz die Gnade ein, Leute. Setz die Gnade ein. Sie ist immer noch da. Sie ist immer noch da, genau wie damals. Und die Gnade ist immer noch wirksam in uns. Die Gnade ist immer noch wirksam. Okay, vielleicht wird es nicht Vorbilder aus uns allen machen. Leider. Und vielleicht können wir diese Gnade gut an uns selbst ausüben. Würde viele von uns gut tun, bin ich ziemlich sicher. Ja, Gott kann gnädig mit uns sein, aber nicht wir mit uns selbst. Das macht keinen Sinn. Aber die Gnade macht was mit uns trotzdem. Sie verändert unser Verhalten schon. Wenn vielleicht nicht perfektioniert, verändert es. Und vielleicht noch wichtiger, Gnade verändert uns. Gnade verändert uns. Gott hat uns angenommen, trotz unserer Sünde. Er hat uns angenommen. Soll er uns jetzt in Zeiten von Nöten und Ängsten verlassen? Ja, wohl kaum. Gnade ist immer noch da. Gott nimmt uns immer noch auf. Durch Gottes Gnade haben wir eine ewige Zuhause. Er spart uns Bedrängnisse im Leben, Nein, aber es zeigt, dass wir immer eine Zukunft haben. Mit Gott haben wir immer eine Zukunft. Egal, was vor uns steht, dort am Ende ist eine Zukunft mit Gott. Und diese Gnade kann Anlass einer Art Grundfreude sein, auch in Traurigkeiten. Meine Lieben, setzt die Gnade ein. Denn wir brauchen das jetzt zur Zeit. Die Welt braucht es auch. Setz die Gnade ein. Sie ist immer noch da. Sie ist immer noch da. Sie ist immer noch stark. Wie Paulus sagt, siehe jetzt. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe jetzt. Jetzt ist der Tag des Heils. Amen.